ARD.
Sie singen, das syrische Volk ist eins. Denn Anfang Dezember 2024 feierten Syrer im ganzen Land, aber auch in Deutschland, denn auch hier leben viele Syrer. Das Regime des syrischen Diktators Bashar al-Assad wurde gestürzt. Die islamistische HTS-Miliz hat den Aufstand gegen den langjährigen Diktator angeführt und Assad wurde aus dem Land vertrieben. Wie ist die Situation in Syrien seit dem Sturz des Diktators und wohin steuert das Land unter dem Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa? Das bespreche ich mit dem ARD-Korrespondenten Ramin Sina und dem Nahost-Experten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek, heute mit mir Janina Werner. Bevor wir also gleich erfahren, wo Syrien zurzeit steht, spreche ich erstmal mit Ahmad. Er war gerade in Damaskus und kann uns seine ganz persönlichen Eindrücke schildern. Ahmad lebt sonst eigentlich in Essen und hat ein Transportunternehmen. Hallo Ahmad.
Hi.
Du warst gerade in Damaskus. Wie sieht denn das Leben da aus? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen beschreiben.
Also kann man so sagen, 3 Stunden gibt es Strom, 3 Stunden gibt es nicht. Aber die Leute haben immer eine andere Möglichkeit mit Batterie und sowas, mit LED-Lichter und zum Beispiel mit dem Wasser. Einen Tag gibt's Wasser, der andere Tag gibt's nicht.
Und wie war das, als du jetzt zurückgekommen bist? Weil du hattest Damaskus ja wahrscheinlich anders in Erinnerung. War da viel zerstört? Wie sah das aus?
Auf die Grenze von Damaskus, da ist alles zerstört. Da kann man auch die Straßen nicht mehr erkennen wie damals, weil da alles auf dem Boden ist. Da gibt's kein Gebäude, da gibt's nichts. Zum Beispiel, ich war in meinem Staat, wo ich da geboren bin. Ich konnte einfach meine Straße nicht mal erkennen, weil das alles verstaut ist, alles auf dem Boden ist.
Und hast du dich sicher gefühlt so in Damaskus?
Also kann man ja sagen, auf jeden Fall besser als damals. Zum Beispiel, jetzt läuft man auf der Straße, keiner fragt nach Ausweis, keiner fragt, wo man hingeht oder sowas. Damals, man hatte immer Angst, dass irgendein Soldat oder irgendein Polizist nach Ausweis fragt. Ist ein bisschen sicher als damals? Aber trotzdem ist immer noch kein sicheres Land.
Danke dir, Ahmad, für deine Eindrücke aus Damaskus. Danke dir.
Ich davor, ist gut.
Jetzt spreche ich mit Ramin Sina. Er ist Korrespondent in Kairo und damit auch zuständig für das Berichtsgebiet Syrien. Er war schon öfter im Land und hat von dort berichtet. Hallo Ramin.
Hi, Janina.
Du warst einer der Ersten, der auch kurz nach dem Sturz von Assad im Land war. Wie war das denn damals? Nimm uns noch mal ein bisschen mit nach Damaskus, wo du warst.
Das war sehr besonders. Also das war für mich als Reporter sehr besonders. 48 Stunden nachdem Assad gefallen ist, sind wir über die libanesischen Berge dann nach Damaskus gefahren. Ich hatte jahrelang immer wieder Journalisten-Visa beantragt. Die wurden abgelehnt und dann war ich das erste Mal in Damaskus. Und ich habe sehr schnell gespürt, dass das nicht nur für mich besonders ist, sondern natürlich für die Menschen dort. Also das war eine große Freude, eine große Erleichterung, Euphorie, auch Ungläubigkeit bei vielen, dass sie es wirklich nicht glauben konnten, dass dieses System Assad gefallen war, zusammengebrochen war in weniger als 10, 11, 12 Tagen. Und 85% der Syrerinnen und Syrer, die sind unter 50 Jahre alt. Also die kannten nichts anderes als Bashar al-Assad und seinen Vater Hafez al-Assad. Die hatten mehr als 50 Jahre regiert. Ich erinnere mich an eine Frau im Bazar in der wunderschönen Altstadt von Damaskus. Wir haben uns angelächelt, beide Tee getrunken und dann habe ich sie gefragt, na was glaubst du, was bringt so die Zukunft für Syrien? Und dann hat sie abgewunken und gesagt, wir müssen jetzt mal diese Woche hier genießen. Das ist eine Zeitenwende. Das ist die erste Woche nach Assad. Es ist völlig klar, dass es danach schwierig wird, aber jetzt müssen wir genießen. Und das hat mir auf der einen Seite gezeigt, die Frau hat recht, das ist was ganz Besonderes. Und es sind auch nicht alle Syrerinnen und Syrer so blauäugig, dass sie glauben, alles wird wunderbar und dieser Übergang, der gestaltet sich ja auch wirklich schwierig.
Da können wir jetzt direkt dran anschließen. Ich habe auch mit vielen Syrern in Deutschland zu tun im Rahmen meiner journalistischen Arbeit und da merke ich eben auch, dass jetzt gewisse Zweifel aufkommen. Wie ist das denn? Was bekommst du von Syrerinnen und Syrern auch direkt aus dem Land mit? Wie ist die Situation knapp über 6 Monate nach dem Sturz?
Ich würde sagen, das Land ist wirklich gespalten. Es gibt sehr viel Misstrauen von sehr vielen Menschen. Es gibt sehr viele Waffen einfach in den Händen von ganz vielen unterschiedlichen Milizen. Es gibt kein Gewaltmonopol von der Regierung um den Übergangspräsidenten al-Sharaa in Damaskus. Es gibt viele Zivilisten, die Angst haben, viele Christen, viele Drusen, viele Kurden, viele Alawiten, die sich in diesem neuen Syrien nicht sicher fühlen. Gleichzeitig spüre ich immer noch auch ganz viel Erleichterung bei Millionen von Menschen, dass Assad einfach Geschichte ist. Wenn ich jetzt in meinem Berichtsgebiet beispielsweise im Irak bin oder in Libyen bin und ins Taxi steige, da gibt es immer mal wieder, je nachdem, wo ich mich dort im Land aufhalte, auch Taxifahrer, die sagen ganz offen, unter Saddam Hussein oder Gaddafi ging es diesem Land besser. Trotz all der Gräueltaten der Machthaber gibt es Stimmen heutzutage, die sich so sehr nach Stabilität sehnen in diesen Ländern. So weit sind wir in Syrien nicht, würde ich sagen. Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, bitte bringt mir Assad zurück. Dafür ist das Ganze auch viel zu frisch und der Hass und die Verachtung von Millionen von Syrerinnen und Syrern auf Assad viel zu groß. Aber dass das neue Syrien schnell, friedlich, rechtsstaatlich und geeint wird, das merken wir alle, das wird sehr schwer.
Und es gibt ja einen neuen Übergangspräsidenten, Ahmad al-Sharra. Was ist das für eine Figur?
Ahmad al-Sharra war jahrelang Dschihadist. Er war bei der Al-Nusra-Front. Das ist ein syrischer Ableger von der Al-Qaida gewesen. Er ist der Anführer der Hayat Tahrir al-Sham, der Gruppierung, die seit mehr als einem Jahrzehnt gekämpft hat gegen Assad und seine Verbündete in Syrien, die dann vor allem die Provinz rund um Idlib, die Stadt dort kontrolliert hat, die enge Verbindungen zur Türkei hat. Und er ist derjenige, der es geschafft hat, als die Persönlichkeit hervorzugehen, der neue starke Mann zu sein in Syrien. Und aufgrund seiner Geschichte trauen ihm einfach sehr viele Menschen diesen Sinneswandel nicht zu. Vom ehemaligen Dschihadisten zum neuen Präsidenten, der sich als Staatsmann gibt, der die Rolle auch schon sehr gut annehmen kann. Ich glaube, sich auch gefällt in der Rolle, Staatschef aus der ganzen Welt zu begrüßen, westliche Staatschef in Damaskus. Aber viele Christen, Drusen, Kurden, auch Sunniten, auch Schiiten in Syrien, die sind sehr vorsichtig, was diesen Sinneswandel angeht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend dafür, ob er am Ende wirklich den Willen hat, Minderheiten zu schützen, was er sagt. Das ist die Rhetorik, aber die Realität bislang sieht anders aus. Er hat dieses Versprechen nicht halten können oder nicht halten wollen. Das ist sehr schwer, dort zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.
Die Minderheiten machen sich ja auch Sorgen. Es gab ja auch jetzt jüngst Kämpfe im Süden zwischen Drusen und Beduinen. Oder auch es gab ein Massaker an Aleviten. Wie ist das denn? Wird das dann rechtlich aufgearbeitet oder ist das einfach, versandet das dann so? Weil das macht den Minderheiten natürlich ja auch noch mal mehr Sorge.
Ja, das macht ihnen Sorge und viele Menschen, die einer Minderheit in Syrien angehören, die sind auch nicht sicher. Also es hat drei große blutige Vorfälle, nenne ich sie jetzt mal, gegeben im Frühjahr. Massaker an der Minderheit der Alawiten. Das ist die Minderheit, der auch die Herrscherfamilie, die frühere von Assad angehört. Viele Menschen hatten das erwartet, so ein bisschen aus Angst vor Revanche, vor Rache. Es hat dann ein Komitee gegeben, das eingesetzt wurde, das das aufklären sollte, aufarbeiten sollte. Die haben sich vergangene Woche dazu geäußert, ihre Ergebnisse präsentiert. Das waren mehr als 1400 Tote, die meisten davon Zivilisten, getötet vor allem von Islamisten, von Dschihadisten. Die entscheidende Frage, die sich für viele stellt, ist, hat das die Regierung um al-Sharra zugelassen? Und der Bericht dieses Komitees, der nimmt, das ist aber auch natürlich wenig überraschend, weil al-Sharra eben der neue starke Mann in Damaskus ist, der nimmt al-Sharra dort in Schutz. Seine Kommandeure hätten die Massaker nicht angeordnet. Da mussten jetzt eher Soldaten von niedrigem Rang als Schuldige herhalten. Es gibt aber viele Syrer, die das nicht glauben, die denken, da wird versucht, die Rolle des Präsidenten bei diesen Massakern zu beschönigen. Und was definitiv ja nicht geklappt hat, ist, er hat diese Minderheiten, diese Menschen nicht schützen können. Also das war Vorfall Nummer eins. Dann gab es Vorfall Nummer zwei im Juni. Da gab es einen Anschlag auf Christen, auf eine orthodoxe Kirche in Damaskus, mutmaßlich vom Islamischen Staat. Auch der Islamische Staat, der sogenannte, hat immer noch viele Zellen in Syrien. Da sind mehr als 20 Menschen gestorben. Das war Vorfall Nummer zwei. Und Vorfall Nummer drei war jetzt diese Eskalation im Süden des Landes in den vergangenen zwei Wochen rund um Sweida, wo ganz unterschiedliche Milizen gegeneinander gekämpft haben, wo es gibt unterschiedliche Angaben, zwischen 500 und womöglich sogar mehr als 1000 Menschen getötet wurden. Hunderte Kämpfer, aber auch hunderte Zivilisten. Viele sagen auch hunderte Drusen, weil sie Drusen seien. Also das schwingt immer mit. Es gibt auch unter den Drusen ganz unterschiedliche Stimmen. Es gibt schwer bewaffnete Milizen, die unterschiedliche Ideen haben, wie die Drusen in Syrien aufgestellt sein sollten, ob sie sich eingliedern sollen in die Armee beispielsweise von al-Sharra oder ob sie das nicht wollen. Aber was sich irgendwie wie so eine blutige rote Linie durch Syrien unter al-Sharra zieht, ist, dass immer wieder Zivilisten getötet werden von Dschihadisten, von Islamisten und das, weil sie einer Minderheit angehören, weil sie einer Religionsgemeinschaft angehören und keine Muslime sind.
Es gab auch viel Diskussion um Frauenrechte und wie die jetzt umgesetzt werden sollen. Was kannst du uns da sagen?
Also im Juni hat die syrische Regierung die Frauen in Syrien dazu aufgerufen, in Zukunft Burkinis am Strand zu tragen, also eine Badebekleidung für Frauen, die den gesamten Körper mit Ausnahme des Gesichts, der Hände und der Füße bedeckt. Ob das jetzt rigoros geahndet wird an den Stränden von Latakia oder Tartus an der Mittelmeerküste, das weiß ich nicht. Aber viele Menschen werten das so als kleine Indizien in Richtung Islamisierung. Es gibt in der Übergangsregierung, die aktuell ja in Charge ist, in Damaskus 22 Positionen. Eine Position besetzt eine Frau, die hat gesagt, in Syrien wollten die wenigsten, dass Frauen eine führende Rolle spielen. Zitat Ende. Es gibt in unterschiedlichen Landesteilen unterschiedlichen Ausmaß von Frauen in höheren Positionen. Das ist in dem kurdischen Teil von Syrien, in Nordost-Syrien, sicherlich einfacher für Frauen, dort führende Positionen einzunehmen. Es ist dort gang und gäbe, dass Führungspositionen oft doppelt besetzt werden mit einer Frau und einem Mann. Und in diesem Prozess, in dem sich auch die Kurden mit ihren Milizen eingliedern sollen, so ist zumindest der Wunsch aus Damaskus, in eine nationale syrische Armee, wie das klappen soll, wie das aussehen soll, dass dann Frauen dort Seite an Seite, kurdische Frauen mit Dschihadisten in einer Armee sind, die sie früher bekämpft haben. Viele, viele Jahre im Krieg haben die sich bekämpft. Das fällt mir sehr schwer, mir das vorzustellen. Ich mache mich nächste Woche auf in Richtung kurdisches Gebiet von Syrien und dann kriege ich hoffentlich noch bessere Eindrücke.
Dann kannst du uns sie auf jeden Fall auch noch mal schildern. Und für
Mitte September,
Mitte September sind jetzt auch Wahlen geplant in Syrien. Das wäre ja die erste Wahl auch seit vielen, vielen Jahren. Was hat das für eine Bedeutung? Ist das dann auch wirklich eine echte demokratische Wahl? Was kann man da jetzt schon sagen?
Also ich glaube, von einer echten demokratischen Schicksalswahl für Syrien kann man nicht sprechen. Es ist die erste Wahl seit der Machtübernahme der HTS in Syrien. Das Parlament soll neu gewählt werden, das Parlament soll vergrößert werden. Es ist bisher schon klar, dass al-Sharra ein Drittel der Parlamentarier besetzen wird. Die anderen zwei Drittel werden wohl von regionalen Wahlgremien bestimmt. Das Positive, es soll ausländischen Beobachtern gewährt werden, dass sie nach Syrien kommen und sich das Ganze anschauen und dann auch bewerten. Und dieses Parlament, das ist dann vor allem dafür zuständig, eine Gesetzgebung auszuarbeiten, bis eine neue syrische Verfassung in Kraft tritt. Das wird sicherlich noch Jahre brauchen. Also zusammengefasst, glaube ich, es ist nicht unwichtig, dass es diese Parlamentswahl gibt im September, aber die große Durchbruchsdemokratiewahl ist es sicherlich nicht.
Und welche Hoffnungen hast du für das Land? Also es ist jetzt ja auch knapp über 6 Monate nach dem Sturz. Du hast von sehr viel Erleichterung berichtet. Ja, welche Hoffnung hast du? Weil natürlich gerade wirkt es noch, es ist ja auch noch nicht so lange her, ist es natürlich auch noch ein bisschen unübersichtlich.
Klar, es ist natürlich auch immer nicht so schön, in einem Podcast dann so negativ zu enden und zu sagen, nein, also es ist hoffnungslos in Syrien. Davon sind wir auch, glaube ich, weit entfernt. Es gibt positive Punkte. Es ist positiv erstmal für uns Journalisten. Wir können relativ frei berichten, vor allem im Vergleich zu der Region hier. Also wir kommen relativ schnell an Journalistenvisa. Wir können in verschiedenste Landesteile reisen, auch ohne Minder, also ohne einen Aufpasser der Regierung an unserer Seite und Leute befragen. Das ist ja in Richtung Pressefreiheit, zumindest mal was die ausländische Presse angeht, ein Riesenfortschritt zu den Jahren davor, wo man ganz eng beobachtet wurde, wenn man das denn überhaupt reingeschafft hat. Dann gibt es Demos in Damaskus. Es gibt Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich auf einen Platz stellen können, die Plakate in die Luft heben und sagen, offen in Kameras, dieses neue Regime, das ist doch gar nicht besser als das alte Regime, dass sie sich das trauen dürfen, dass sie nicht sofort weggesperrt werden, dass wir nicht von Familien direkt hören, die wurden in irgendeiner Zelle gesperrt. Das ist auch positiv, was die Meinungsfreiheit angeht, für den Moment. Das ist sicherlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass das bleibt auf Ewigkeit so. Das kann sich auch noch verschlimmern. Aber für den aktuell in dieser Phase ist das gut und ist das definitiv positiver als in der Vergangenheit. Es gibt ausländische Partner, die Syrien die Chance geben, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Die US-Amerikaner, auch die Europäer, die EU haben Sanktionen aufgehoben. Ich glaube, das ist für die syrische Wirtschaft auch sehr gut. Eine Chance für viele Menschen in der Bevölkerung, auch wieder mehr Geld zu machen, im internationalen System einen Platz zu finden. Schwierig wird, glaube ich, dass ausländische Mächte weiterhin mitmischen in Syrien. Das war in der Vergangenheit so, vor allem Russland und Iran. Das ist aktuell Israel im Süden von Syrien, wo sich Syrien wirklich nicht wehren kann und die Grenzen nicht beschützen kann. Das ist die Türkei im Norden und auch die US-Amerikaner mischen mit. Ich glaube, das bleibt auch leider so, dass Syrien immer auch Spielball von ausländischen Mächten ist und dann im Land selber dieser Übergang, der Wandel, können Minderheiten da dauerhaft geschützt werden? Ist es möglich, dieses Land zu einen, ob unter al-Sharr oder unter jemand anderem? Ich glaube, das ist offen. Es gibt viel Grund zur Skepsis, aber es gibt auch eine gewisse Hoffnung bei mir. Ich glaube, ja, Zweifel und Hoffnung haben beide ihren Platz bei mir.
Danke, das war doch ein perfektes Schlusswort. Danke, Ramin.
Sehr gerne.
Welche Rolle spielt Syrien im Nahen Osten und was hat sich seit dem Sturz von Assad geändert? Das weiß Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Hallo, Herr Steinberg.
Hallo, Frau Werner.
Welche Rolle spielt denn Syrien im Nahen Osten?
Syrien ist für den Nahen Osten ein ganz, ganz wichtiger Staat. Das hat man vielleicht für einige Jahre vergessen, weil es so klar zu sein schien, dass Syrien ja letzten Endes ein gescheiterter Staat ist. Also ein Staat, der kurz vor dem Zusammenbrechen steht, wo die Israelis Teile des Südens besetzt haben, die Türkei Teile des Nordens, Rebellen in Idlib ihre letzte Zuflucht gefunden haben und die Kurden den gesamten Osten kontrollieren, während das Assad-Regime in Damaskus ganz schwach ist. Jetzt zeigt sich aber die Bedeutung vor allem daran, dass Syrien ja eine vollkommene Kehrtwende durchgemacht hat. Syrien war seit 45 Jahren mit dem Iran verbündet und jetzt plötzlich sitzt da eine ganz neue Regierung im Amt, angeführt vom Befreiungskomitee Syriens, einer sunnitischen Islamistengruppe, die plötzlich die Nähe der Türkei sucht, die Nähe Saudi-Arabiens sucht, sogar Gespräche mit Israel führt. Und dieser Wandel, der zerstört die gesamte Kräftebalance im Nahen Osten, wenn es die denn in den letzten anderthalb Jahren überhaupt gegeben hat. Das war eine ganz schwere Niederlage für Iran, ein großer Erfolg für Israel, aber auch ein großer Erfolg für die Türkei und vielleicht längerfristig einer für Saudi-Arabien.
Und was bedeutet das denn jetzt auch, wenn sich da so ein neues Kräfteverhältnis im Nahen Osten etabliert?
Ja, wenn sich neue Kräfteverhältnisse etablieren, dann führt das im Nahen Osten erfahrungsgemäß vor allem zu mehr Konflikten. Man kann das am Beispiel Syriens ja jetzt schon seit einigen Monaten beobachten. Auf der einen Seite haben wir da ausländische Mächte, wie vor allem Israel, die vorrücken, um zu verhindern, dass die neue Regierung in Damaskus ihre Kontrolle über den Süden des Landes ausweitet und damit Israel näher rückt. Die Iraner versuchen trotz des Verlustes des Verbündeten in Damaskus, die ebenfalls mit Teheran verbündete Hisbollah im Libanon weiter auszurüsten und gegen mögliche Angriffe ihrer Gegner, und dazu gehört jetzt auch die Regierung in Damaskus, zu stärken. Und auch lokale Akteure wie beispielsweise die Kurden im Osten Syriens, die sind jetzt in großer Furcht, in großer Sorge, weil sie natürlich befürchten müssen, dass die Regierung in Damaskus möglicherweise gemeinsam mit der Türkei sich daran macht, ihre Autonomie im Osten des Landes zu beseitigen. Also die direkte Folge ist Unruhe, sind Konflikte und das sind auch sehr, sehr viele Tote.
Zwischenzeitlich hieß es ja auch nach dem Sturz von Assad, dass viele deutsche Politiker auch gesagt haben, Syrien sei jetzt sicher und viele Syrer könnten ja auch in ihr Heimatland zurückkehren. Wie stabil ist Syrien denn? Weil man hört natürlich ja auch von Massakern an Aleviten. Jetzt gab es Kämpfe zwischen Drusen und Beduinen.
Ja, und es gab tatsächlich auch Übergriffe gegen die Drusen, die doch sehr den Übergriffen gegen die Alawiten vor wenigen Monaten im März 2025 gleichen. Ich glaube, die Frage nach der Stabilität Syriens, die hat zwei Antworten. Zunächst einmal haben wir ein halbwegs stabiles Regime, ganz einfach deshalb, weil es keine Kraft im Land gibt, die der Regierung des neuen Präsidenten Ahmad al-Sharaa gefährlich werden kann. Es gibt keinen militärischen Akteur, der die HTS und ihre Verbündeten in Damaskus tatsächlich gefährden kann. Andererseits sehen wir, dass diese neue Regierung nicht die Kontrolle hat über große Teile des Landes. Wir haben zunächst einmal die Gebiete im Süden, die von Israel besetzt sind. Wir haben die Gebiete im Norden, die von der Türkei besetzt sind. Das sind noch einmal viel größere Gebiete. Und dann haben wir eine sehr prekäre Kontrolle der Regierung oder gar keine Kontrolle über die Gebiete, in denen die Minderheiten leben. Das sind die Alawiten im Küstengebirge, in den beiden Küstenprovinzen Latakia und Tartus. Das sind die Drusen in der Provinz Suweida im Süden des Landes. Das sind aber vor allem die Kurden im Osten des Landes, die dort eine große Autonomiezone beherrschen. Und es ist zu erwarten, dass es in den nächsten Wochen und Monaten weiter zu Konflikten kommt. Die neue Regierung versucht, ihre Kontrolle zumindest dort zu sichern, wo sie eine Präsenz hat. Also vor allem im Westen des Landes bei den Aleviten und im Süden des Landes bei den Drusen. Und das führt eben zu diesen Übergriffen. Übergriffe, für die meiner Ansicht nach die Regierung zumindest zu einem guten Teil verantwortlich ist.
Und wie sieht es wirtschaftlich aus? Also natürlich hat ja auch lange dort ein Bürgerkrieg geherrscht. Da ist ja jetzt nicht, dass tausende Jobs da bereitstehen, oder?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Die wirtschaftliche Lage ist dramatisch und das ist ein Grund dafür, dass die Regierung in Damaskus so unsicher reagiert. Wir können einerseits beobachten, dass der neue Präsident al-Sharaa versucht, Investitionen ins Land zu locken, also die Bedingungen für einen schnellen Wiederaufbau zu schaffen, indem er auf gute Beziehungen zu den USA, aber auch zur Europäischen Union setzt. Er hat andererseits das Problem, dass er nun einmal innerhalb seiner Truppen unter seinen Anhängern ganz viele radikale Islamisten und Dschihadisten hat, die ganz einfach nicht dulden wollen, dass schlimme Ungläubige wie beispielsweise die Alawiten oder die Drusen auch künftig eine Rolle spielen. Die neue Regierung hat da große Probleme, einen Weg zu finden. Es geht aber wahrscheinlich ja kein Weg daran vorbei, dass Syrien nun auf gute Beziehungen zum Westen setzt, weil ansonsten niemand bereitsteht, der in der Lage wäre, einen solchen Wiederaufbau zu unterstützen. Die Türkei steht natürlich bereit, ist aber wirtschaftlich zu schwach. Und auch Länder wie Saudi-Arabien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Syrien im Moment auch gute Beziehungen aufbaut, verfügen nicht über das notwendige Geld, um ein so großes Land, das so gründlich zerstört wurde und wirtschaftlich so sehr am Boden liegt, nun wieder auf die Beine zu bringen.
Und wie könnte denn da Europa oder auch Deutschland, welche Rolle könnten die da übernehmen?
Nun, wir sehen das im Moment schon, dass die Amerikaner und auch Europa eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie haben sich offensichtlich entschieden, diese neue Regierung in Damaskus möglichst vorbehaltlos zu unterstützen. Und der allerwichtigste Schritt war die Beendigung der Sanktionen. Da steht noch einiges aus. Ich gehe allerdings davon aus, dass die europäische Politik jetzt etwas vorsichtiger wird, weil es doch immer deutlicher wird, dass an den großen Alawitenverfolgungen im März 2025 nicht nur einige wild gewordene dschihadistische Truppen, sondern tatsächlich auch Teile der neuen nationalen Armee beteiligt waren. Auch die Geheimpolizei des neuen Staates war an diesen Gräueltaten beteiligt. Und deswegen kann man schon beobachten, dass es da eine etwas größere Zurückhaltung gibt im Westen. Ich gehe allerdings davon aus, dass diese Politik so weitergeführt wird und dass es da auch eine ganze Reihe von Hilfsmaßnahmen geben wird, beispielsweise finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau, vielleicht auch die finanzielle Unterstützung von Rückkehrern. Insgesamt scheint da trotz aller Gräueltaten des Regimes die westliche Politik noch nicht von abzugehen.
Jetzt wurde auch angekündigt, dass in Syrien für Mitte September Wahlen geplant sind. Was glauben Sie, wie demokratisch werden die?
Ja, das wird noch einmal abzuwarten sein. Also die Regierung in Damaskus steht unter einem großen Druck westlicher Geldgeber und sie hat sich in den letzten Monaten doch immer mal wieder bereit gezeigt, auf diesen Druck zu reagieren. Letzten Endes ist aber nicht zu erwarten, dass es da tatsächlich vollkommen freie Wahlen gibt. Man kann das schon daran ablesen, dass ein Drittel der Abgeordneten durch den Präsidenten Ashara ernannt werden wird. Hinzu kommt, dass wir ja nun im Moment eine Regierung haben, die nicht gewählt ist und die ganz, ganz klar auf einen autoritären Kurs setzt. Alle wichtigen Ministerien, also alle für Sicherheitsfragen wichtigen Ministerien, Innen, Außen und vor allem Verteidigung, die sind von HTS-Gefolgsleuten besetzt. Die HTS hat auch weiterhin die Kontrolle über die Armee und vor allem über die ganz, ganz wichtige und starke Geheimpolizei. Ich gehe davon aus, dass die Wahlen, egal wie frei sie sind, an diesem Zustand nichts ändern werden. Die HTS hat nun die Macht im Land und sie wird diese Macht nicht wieder abgeben.
Über 6 Monate ist der Sturz von Assad jetzt her. Was ist denn Ihre Bilanz? Was gibt es vielleicht auch für positive Entwicklungen in dem Land?
Nun, positiv ist aus meiner Sicht zunächst einmal, dass das Assad-Regime gefallen ist. Das darf man auch bei einer kritischen Betrachtung der Regierung von Ahmad Ashara nicht aus den Augen lassen. Es war ganz einfach nicht abzusehen, wie Syrien unter Bashar al-Assad und unter seinen Gefolgsleuten je wieder wirtschaftlich als Staat auf die Beine kommen will. Trotzdem muss man eben jetzt ein halbes Jahr nach dem Machtwechsel schon deutlich konstatieren, dass aus Syrien natürlich keine Demokratie geworden ist, sondern dass dort eine doch sehr stark islamistisch geprägte Organisation an die Macht gekommen ist, die vor allem autoritär herrscht und bei der ja die Aussichten weiter Teile der Bevölkerung, vor allem der Minderheit, in irgendeiner Art und Weise an diesem neuen System zu partizipieren, doch nicht gut sind. Vor allem würde ich sagen, was mein Denken in den letzten Monaten geprägt hat, sind die immer wieder auftauchenden Hinweise auf eine Beteiligung von Regierungstruppen und von Sicherheitskräften des Regimes an den Übergriffen gegen die Alawiten und gegen die Drusen. Man darf auch nicht vergessen, dass außerhalb dieser großen Massenmorde, die wir nun erlebt haben im März und in den letzten Wochen, ist ja auch so ein alltägliches Level der Gewalt gegen Minderheiten und gegen Angehörige des alten Regimes gibt, das einfach nicht abebbt. Ich gehe deshalb davon aus, dass es sehr viel schwieriger werden wird für Alawiten, für Drusen, aber auch für Christen, für Ismailiten und Schiiten in diesem neuen sunnitischen Syrien zu überleben. Und egal wie sehr sich Ahmad Ashara und die HTS gemäßigt haben, so bleiben sie doch autoritäre, islamistische Akteure und die Minderheiten werden in diesem Staat keine Rolle mehr spielen.
Danke, Herr Steinberg, für Ihre Einschätzung. Danke.
Danke Ihnen, Frau Werner.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns auch unbedingt euren Freunden. Und jetzt haben wir auch noch einen Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, 14. August, könnt ihr beim Weltspiegel-Podcast nämlich wieder live dabei sein. Dieses Mal in München. Und das Thema ist 10 Jahre Sommer der Migration. Und da spricht Host Nathalie Amiri mit der Auslandschefin vom Bayerischen Rundfunk Susanne Glass. Und auch Anna Tillack wird dabei sein. Sie ist aktuell Korrespondentin im ARD-Studio Wien. Was wurde aus den Geflüchteten, die damals nach Deutschland kamen? Darum wird es gehen. Alle Infos und den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 31. Juli.